und wiederkommen. Es wird. Ja, es wird. Seid herzlich eingeladen. Ja, das ist schön. Doch, wie schön ist es, wenn man sich einbringen kann, ob mit Geschichten oder Gesang, dann lebt die Gemeinde ganz anders. Das ist lebenswert. Ich weiß nicht, seid ihr schon mal Richtung Süden gefahren von München? Wenn man da so München Richtung Süden fährt, auch von Köln kommend nach Süden kommt oder hier in Urlaub fährt, fährt man beim Brunnthal-Dreieck vorbei, ist ein großer Begriff, und dann geht es Richtung Salzburg. Und da war letztes Jahr eine Baustelle, und manch einer kennt die Geschichte, aber es ist so beispielhaft für heute, wie es oft im Leben so zugeht. Du denkst nicht und du kommst in etwas hinein, wo du gar nicht reinkommen willst. Du fährst manchmal und erlebst ein Erlebnis und sagst, danke, nein, besser, ich hätte es nicht erlebt. Und es ist so, dass man einfach mal ganz unbedarft am Arbeitsplatz, im Alltag, zu Hause Dinge erlebt, wo irgendwas passiert, wo man sagt, ui. Und es war so, dass ich spätabends, der Nacht, da von der Arbeit kam und zum Büro gefahren bin und sehe in der Ferne schon die Blinklichter und war wenig los auf der Autobahn Richtung Süden, vom Brunnthal-Dreieck kommend, und auf der Ausfahrt Salz, also Sauerlach, Hoffolding, gab es so eine Verschwenkung, weil da eine Baustelle war, die Brücke ist erneuert worden. Und ich habe dann Auto stehen, Leute liefen da rum und habe dann angehalten, habe gesagt, du, kann ich euch helfen, ist was los? Und haben gesagt, nee, bei uns nicht, aber da vorne ist was passiert. Und ich habe dann vorgeschaut, so 100 Meter weiter, das Auto auf die Grünstreifen gestellt und bin da hingegangen, weil ein Auto, war keine Polizei, Feuerwehr, niemand da, es ist gerade passiert gewesen. Und habe in das Auto reingeschaut und sah einen Bruder aus Rosenheim. Einer kennt die Geschichte und sage, was machst denn du da? Und war unter Schock, hat gesagt, ja, hat man dann später gesagt, er war im Flughafen und hat jemand dorthin gebracht und war auf der Rückweg mit seinem Bruder, leiblichen Bruder, und hab dann umgeschaut und hab dann eine Frau mit einem weißen Jeep, BMW, noch auf der Straße gesehen, Lichthupe und auch gehupt, und vorher im Lichtkegel lag ein Toter. Das war sein Bruder. Und wenn du sowas erlebst, du willst helfen und kommst dorthin und siehst einen Toten, der überfahren worden ist, und dann kamen auch Leute schon, die ihn überfahren hatten, und Chaos live. Und bis da die Polizei kommt, bis Krankenwagen, Feuerwehr, alles da war, diese Minuten kommen einem vor wie eine Ewigkeit. Und man hat dann die Hinterherfahrenden mit Lampe versucht runterzuregeln, dass nicht auch noch ein zusätzlicher Unfall passiert. Aber man erlebt Dinge, die man gar nicht erwartet. Du kommst von der Arbeit und denkst, ja, mal Panne, irgendwo Reifen, sonstiges her, kommt dir oft genug vor. Und dann musst du erleben, wie jemand gestorben ist. Und dazu noch jemand, den du kennst. Etwas, was du gar nicht erwartest. Du gehst auf eine Sache zu, eigentlich positiv, und sagst, na, kannst dir helfen, machst du gern, und kriegst so eine richtige Klatsche mit. Warum? Und dann habe ich gesagt, schau, wie oft reden wir davon, bereit zu sein? Wie oft reden wir bereit zu sein, zu gehen? Wie oft reden wir bereit zu sein, unser Leben abzuschließen? Wissen wir, ob wir heute nach Hause kommen? Wissen wir, ob heute unser letzter Tag ist, ob wir morgen noch erleben? Sind wir, bist du und ich, bereit, sich heute zu verabschieden? Und überlegt einmal, man lebt so einen Alltag dahin, ist ja manchmal gut so, und ich will darüber nachzudenken und sagen, bin ich bereit, von der Erde in Schlaf gelegt zu werden? Oder haben wir noch was zu regeln? Das ist unsere Aufgabe. Und diesen Bruder werde ich nie mehr vergessen. So ein Blick, wenn du, der saß am Steuer und hat gar nicht gecheckt, dass sein leiblicher Bruder da aus der Scheibe geflogen ist, sagt der Gutachter hinterher, wo der ausgestiegen ist und auf der Straße überfahren worden ist. Ganz unbedarft. Unser Auto stand hier und ein Stück weiter war das dann passiert. Und richtiges Chaos. Und dann fragst du dich, warum? Warum zögern? Und unsere letzte Predigt war ja über den Nehemia. Und da gibt es noch einen zweiten Teil, den ich heute mit euch betrachten möchte und nochmal zurück zusammenfassend auch da schaue, wie es damals Nehemia ging. Und wir kennen ja die Geschichte von Kindes an. Kinder, kennst du auch die Geschichte Nehemias? Und ja, ist schön, wenn die sowas lernen. Denn das bleibt am längsten. Denn die Kindesgeschichte, die ich mal in Pasing lernen durfte, die ist manchmal noch da oben. Aber heute wird nicht mehr alles so schnell da drin. Zeit geht leid. Ja, aber wenn du so eine Masse an Informationen jeden Tag kriegst, dann bist du gern bereit, vieles wegzuschieben, weil du versuchst einfach auch, deine Nerven zu behalten. Weil wenn du eine Überflut an Informationen kriegst, und dann ist oft gut, wenn du vieles weglässt. Ja, nicht nur alles ist schön. Aber Nehemia hatte einen in der Ferne, in der Gefangenschaft damals, und danach ist es ja ganz normal geworden. Ein Teil ging ja schon zurück nach Jerusalem, die Mauer zu bauen, wieder das aufzubauen, haben es nicht geschafft gehabt, und er hat es mitbekommen, in einer sicheren Stelle. Wenn du heute einen sicheren Job hast, verbeamtet bist vielleicht noch, dann hast du noch mehr Sicherheit, denkst du, wehe dem, der was anderes erlebt mal. Und dann kriegst du einen Ruf. Was machst du dann? Wenn jemand dir anklopft und sagt, hallo, zum Beispiel jetzt ganz aktuell, L'Espérance, ein Kinderhilfswerk, ist der Sohn vom Bruder Kobold gestorben vor einem Jahr. Und im Frühjahr, gut ein Jahr her, und sind 5, 6 Waisendörfer und er schon über 70, wer macht's weiter? Wärst du bereit, eine Stelle aufzugeben, um L'Espérance in Bolivien, Brasilien, Uganda, Ruanda, Äthiopien, wo sonst noch, die Waisendörfer zu leiten, dort zu sein, Malaria-Gebiet zum Teil, mit Afrikanern zu tun, die Geduld der Heiligen zu lernen, sonst überlebst du es nicht. Nur als Beispiel. Bist du bereit, deinen Beruf aufzugeben, etwas zu tun, was einfach sagt, machst du es. Ein Aufruf, wenn es sein darf, dieses Jahr im Dezember, Januar für den Bruder Farag, das ist ein Waisendorf in Simbabwe, mit der Nürnberger Gemeinde dorthin zu fliegen, $10 am Tag zu zahlen, den Flug zu zahlen, nicht den Urlaub, sondern dahin zu fliegen, im Rucksack, im Gepäck dein Werkzeug zu haben, denn da unten findest du nichts mehr, was du dort gelassen hast. Und dort bereit zu sein, ist schon live, dort ein Gebäude zu bauen für ein Waisendorf. Oder nimmst du das Geld her, fliegst nach Ibiza oder sonst wohin, ist ja egal. Oder machst du sowas. Hast du einen Ruf? Hat Nehemia einen Ruf verspürt, um zu helfen? Einer sicheren Stelle, eine gute Beziehung mit dem König damals, dem Herrscher damals gehabt zu haben, dort in fernen Landen, und trotzdem bereit zu sein zu gehen. Raus aus dieser Sicherheit. Und das ungewiss. Sind wir heute noch bereit, Erfahrungen zu machen? Sind wir heute noch bereit, loslassen zu können? Oder habe ich schon 10 Lebensversicherungen, 10 Häuser, 3 Autos, 1 wird schon funktionieren? Und wenn ich den Job nicht habe, habe ich das da und so jenes? Oder wie denke ich? Menschlich kann man keinen verneinen. Aber wissen wir, dass das Leichenauto keinen Hänger hat? Wir können alle. Egal wie viel ich baue, egal wie viel Grundstücke ich kaufe, egal wie viel einer Papiere hat oder sonstiges, kann man nichts mitnehmen. Das Bewusstsein loslassen zu können, ist nicht einfach. Und Nehemia hat es uns gezeigt. Und er hat gemeint, er kommt dorthin, baut die Mauer, macht alles gut. Und was war dann? Ging das so einfach? Wenn es nicht das Material war, wenn es nicht die eigenen Helfer waren, dann gab es so 3 lieben Leute. Die waren ja, Tobias, Sanballat und Geshem, der Araber. Und die hatten damals, hatten wir so 6 Punkte gehabt. Zuerst hatten sie begonnen, als Gott den Auftrag ihm gab, mit Neid, Eifersucht und Hass ihn auf die Seite zu bringen. Hat er es gedacht, wo er damals losging? Er hat gewusst, es war nicht einfach. Aber dass dann noch die Leute ihn versuchen, von der Arbeit abzuhalten, mit dem hat er nicht gerechnet. Nehemia, im 2. Kapitel war das. Und als er das Ganze vorbereitet hat, haben sie ihn noch verhöhnt, verspottet, Skepsis, Schikanen. Als die Arbeit begann, hat er gesagt, er schafft es sowieso nicht. War zum Beispiel, wenn eine Fuchs auf die Mauer springt, dann wird sie umfallen. Aber was können denn die? Haben die keine Ahnung nicht davon? Aber was bringt denn das? Kennen wir sowas? Was hast du erlebt, wenn du Arbeitskollegen sagen, ach, die Neue und der Neue, ach, wenn der das ist? Das mal schauen, das wird nichts. Gar keine Chance nicht. Kennen wir sowas? Und du stehst da und wirst immer, immer kleiner. Was soll ich tun? Ich brauche den Job. Ich brauche die Arbeit. Was soll ich denn machen? Und er läuft jetzt zwischen die Finger davon und kannst eigentlich nur noch weinen. Gehst auf Toilette und hast Stress. Kennen wir das? Du willst doch nichts Schlechtes. Der kam doch nach Jerusalem, will die Mauer aufbauen und hat doch was Gutes vorgehabt. Dem Volk zu helfen. Hat er deswegen eine Krone bekommen? Hat er deswegen ein Vermögen bekommen? Sicher nicht. Etwas zu tun, ohne Geld. Etwas zu machen, ohne Erfolg zu haben. Bist du bereit? Und dann kommst du hin und erlebst eine Situation, die du gar nicht erleben willst. Wäre ich doch beim Herrscher geblieben, in einer sicheren Stelle, mein Essen, mein Auskommen, warum bin ich da in fernen Landen gegangen? Kann man so denken? Und als es dann in der Arbeit war und hat die Mauer gebaut, haben sie gemerkt, dass sie mit Spott und Hohn nichts verbringen können. Was war dann? Wenn es links rum nichts geht, dann macht man es rechts rum. Kennen wir das? Einschüchterung durch körperliche Bedrohungen. Wir werden sie kriegen, ich werde es verhindern. Wenn du nicht freiwillig machst und du redest mit jemandem und irgendwann versucht er dich, dann schlage ich dich. Weißt du, was ich ihm sage immer? Hau gleich zu. Wisst ihr warum? Dann tut es mir morgen nicht mehr so weh. Mir hat noch keiner geschlagen. Aber oft genug ist es schon einmal angedroht worden. Auf dem Bau geht es ein bisschen lustig zu. Dann sage ich, dann hau doch gleich zu. Dann tut es mir morgen nicht mehr so weh. Wenn es nicht auf die Persönlichkeit geht und einem Eindruck, dann versucht man es mit Gewalt. Und als sie gemerkt haben, sie konnten auch mit Gewalt ihnen nichts anhaben, denn sie haben dann Wachen aufgestellt, mit einer Hand haben sie gearbeitet, mit der anderen Hand haben sie die Waffe gehabt und sonstiges, Nachtwachen und sonstiges her, dann haben sie was versucht. Das kann man so heutige Zeit erleben. Man sucht so was mit Intrigienspielen. So, komm, wir wollen miteinander reden. Wenn Nehemia gekommen wäre, hätte man dann gesprochen, was wäre dann passiert? Wir werden es dann nochmal näher anschauen. Und am Ende war es dann noch Attacken des Feindes. Derjenige, der dem Nehemia ans Leben wollte, hat einen Verwandten wohin gesetzt? Mitten ins Nest, Kuckucksei. Mitten hinein hat er einen gesetzt, dass die Priester und Leviten ihren Dienst nicht mehr machen konnten, sie mussten sogar gehen. Was war das für ein Ablauf? Dem, der Gegenspieler war, der gegen einen war, den hilft man dann noch, dass er sich mitten hineinsetzt und sagt, hier bin ich. Kennen wir das heute? Der, der in der Firma der Schlimmste ist, der bekommt dann einen höheren Job. Der bekommt dann noch einen Vorgesetzter. Ja, wie geht denn das? Wann sind wir bereit, Ungerechtigkeit, Leid, Missgunst zu ertragen? Wann sind wir bereit, der Welt zu überleben? Und so das Zweite, was wahre Leiter auszeichnet. Gottes Segnungen rufen immer Satans Zorn hervor. Erfolg profitiert fast immer Opposition. Wenn du etwas hast, wo du Anerkennung bekommst, gibt es immer einen Neider. Was steht in der Bibel, ist das größte Übel der Welt? Das größte Übel in der Welt ist Neid. Du könntest ein Auto, du könntest eine Wohnung, du könntest einen Anzug, du könntest eine Familie, du hast mehr Kinder, irgendwas. Selbst dein Blick alleine reicht schon manch anderen, wenn du reinkommst und mal schön schaust, dass der andere schon wieder sagt, die schon wieder, der schon wieder. Ja, haben wir bestimmt alle schon mal erlebt. Du brauchst gar nichts sagen. Allein dein Auftreten, schon deine Anwesenheit. Und es geht doch manchmal so weit, dass du deinen Partner nicht mal riechen kannst. Kennen wir das? Wenn du den anderen nicht mal riechen, sehen kannst, nicht einmal hören kannst, wenn die schon wieder so suselt und... Da gibt es tausend und ein Beispiele. Aber dann... Eine Sache ins Rollen zu bringen, ist das eine. Sie aber am Laufen zu halten, das andere. Geistliche Leiter brauchen großen Mut, wenn der Wind rau wird, wenn es zeigt. Es ist einfach, wenn man bereit ist, Gemeindeleiter zu werden und auf einmal kommen so Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat. Und auf einmal kommen wieder so zwischenmenschliche Probleme in der Gemeinde und Sorgen, die man sich nicht wünscht. Und damit zurechtzukommen, ach, dann wechsle ich die Gemeinde. Ist es damit getan, die Gemeinde zu wechseln, nur weil ein Problem gibt? Nicht mehr in die Gemeinde zu gehen, weil es dann schöner ist, weil Satan genau das will, dass irgendein Stress kommt und dann zu sagen, ja, dann bleibe ich halt weg von der Gemeinde. Verlasst die Versammlungen nicht. Steht. Ich habe euch in der Lektion ja gesagt, ich habe mal einer, mit dem war ich ja in Köln, deswegen weiß ich so, Kölner Dom auch von außen angeschaut, ein bisschen reingeguckt, mit Sigi Tobler gab es da eine Jugendwochenende oder Jugendstunde, eine Woche war das, ja, und durfte dabei sein. Und er hat mir Folgendes auch gesagt, wenn 1000 in deiner Gemeinde neben liegen, hast du, Gerhard, nicht das Recht, dasselbe zu tun. Punkt. Ups. Als junger Mann hat mir das nicht ganz so gefallen. Da habe ich gesagt, was ist denn das? Aber mit den Jahren versteht man das. Wenn in deiner Gemeinde 1000 meinen, verkehrt zu gehen, hast du nicht das Recht, dasselbe zu tun. Wenn 1000 in Deutschland meinen, sie müssen jetzt auf diesem Trip sein, dass alle, naja, Lustigkeiten des gesellschaftlichen Lebens in Ordnung sind, du bist nur in, wenn du nicht normal bist, sexuelle und sonstige Gedankengänge, haben wir das Recht, das zu tun? Heutzutage ist er nur in, wenn du nicht normal bist. Sag ich, was ist das? Und du bist ja out, wenn du nicht in bist. Und wer will out sein? Verstehen wir es heute? Vor 60 Jahren, 50 Jahren war es ja sogar strafbar zum Teil, war es eine Krankheit, war es verpönt, wenn du homosexuell oder lesbisch warst. Und heute bist du, ich, strafbar, wenn ich was sage, dass Homosexualität eine Krankheit ist. Das darfst du nicht mehr sagen offiziell. Dann kann es sein, dass du wegen Verleumdung und Misskritik Anzeige kriegst. Wie schnell ändert sich in der Gesellschaft das Leben? Nur als Beispiel, ohne was jetzt richtig oder verkehrt ist zu werten. Aber nur mal das Feingefühl zu bekommen, wie heute innerhalb von 50, 60 Jahren sich das Weltbild um 180 Grad dreht. Können wir uns dann vorstellen, also auch hier glauben, manche sittliche Formen, manche Alltagsformen sich auf den Kopf stellen werden bald? Wie schnell war es, wo die neuen Bundesländer zukamen, innerhalb wie vielen Monaten, Wochen war auf einmal ein Cut da und eine ganze Nation, ehemalige DDR, war wieder mit uns zum Glück vereint. Hat es lang gedauert? Schnell ging das. Und so ist auch hier, genau das will der Gegensacher, der Widerspieler, obwohl Satan, der Widersacher, nicht sichtbar in Erscheinung tritt, ist der eigentliche geistliche Feind hinter jedem Kampf gegen Gott, sein Volk und sein Werk. Können wir uns das vorstellen? Dass dann genau, was will Satan, dass die Gemeinde streitet? Dass wir in Ausschüssen Probleme haben? Dass sich der Rauchende in der Firma stört? Dass der Nachbar, der dich, weil dein Grashalm drüber wächst über die Grenze, dann bist du böse bist. Könnt ihr euch vorstellen, bei uns hat man ein Grundstück gesehen, hab gedacht, das gibt's doch gar nicht. Da ist ein Zaun und hinterm Zaun ist so ein Dreiviertelmeter Platz und dann kommt je links und rechts eine Hecke. Die haben nicht geschafft, eine Hecke auf die Grenze zu setzen und damit mehr Platz im Grundstück zu haben. Ich hab gedacht, was ist denn das? Bei uns hier in Oberbayern. Aus Nachbarkeitsstreit darf keiner auf das Nachbarsgrundstück gehen, um seine Hecke zu schneiden. So krank ist die Gesellschaft. Dann haben die einen Zaun auf der Grenze und neben dem Zaun gibt es einen Gang zum Heckeschneiden, den ihr nur einmal im Jahr benutzt, so zweimal. Und dann kommt die Hecke und dann kommt erst das Grundstück. Hallo? Das muss der leben. Kann ich sagen, wo, aber jetzt nicht. Also wo ich jetzt gesehen habe, sage ich mal, wo sind wir überhaupt hingekommen? Kann man mit dem Nachbarn mal so weit sein, dass man eine Hecke pflanzt auf die Grenze und damit lebt, dass jeder seine Seite schneidet? Nein, jeder braucht seine eigene Hecke und jeder muss einen Gang haben, weil du darfst nicht beim Nachbar drauf. Das ist Deutsch. Das ist krank. Und so ist es auch hier. Durch menschliche Werkzeuge betrügt und ermutigt er und versucht, Gottes Sache aufzuhalten. Und auch Nehemia, das Buch Nehemia, da ist eine Darstellung des großen Kampfes zwischen Christus und Satan. Und er zeigt auch, wie man diesen Attacken des Feindes begegnen soll. Und lasst uns einsteigen in Nehemia, im Kapitel 6. Und das Ganze steht Verführung unter dem Motto Verführung zu Kompromissen. Nehemia Kapitel 6, ab Vers 1 und bis Vers 4. Nehemia im 6. Kapitel. Und diese drei, wo ich schon erwähnt habe. Und es geschah, als Sanballat und Tobias und Geshem der Araber und der Rest unserer Feinde vernahmen, dass ich die Mauer gebaut hatte und dass kein Riss mehr darin war, doch hatte ich bis zu dieser Zeit die Torflügel noch nicht in die Tore eingesetzt. Da sandte Sanballat und Geshem zu mir und ließ mir sagen, komm, wir wollen uns in Kephrim im Tal von Ono treffen. Kennen wir das, wenn wir zur Geschäftssprechung eingeladen werden oder dahin kommen sollen und sonstiges her? Was wäre denn passiert, wenn Nehemia ins Tal gekommen wäre, nach Ono? Hätte es dann ein Schreiben gegeben oder eine Mitteilung? Es hat uns so leid getan, ein wildes Tier hat ihn zerrissen, er ist leider gestorben. Er ist leider auf dem Lebensweg gestolpert und hat einen Herzinfarkt bekommen. Leider kam er nie an. So ganz zufällig. Kennen wir sowas? Wissen wir in der Weltgeschichte in die 70er, 80er Jahre, dass es einen 10-Tages-Papst gab? Und da gibt es ja viele Geschichten drüber, dass ein Papst nur 10 Tage lebt, ist schon ganz lustig. So rein zufällig hat er nicht gepasst ins System und musste wieder abdanken, sagen wir es mal so. Man kann auch ein bisschen nachhelfen, auch, oder? Um seinen Willen durchzusetzen. Wie kann es sein, dass in der Weltgeschichte es 2 Päpste gibt? Ich will nicht fachsimpeln darüber, aber es ist schon interessant. Und die Menschheit merkt nichts, sagt nichts und ist ganz still. Eines von angeblich von Gott eingesetzte Personen. Merken wir, wie die Welt schnell in den Medien verwirrt wird? Und auch hier unser Beispiel vom Nehemia. Was hat er dann geantwortet, als er gerufen worden ist? Sagt, hurra, ich komme dorthin, mache viele Meetings, habe viel Zeit zum Treffen. Und was hat er gesagt? Vers 2 Mitte. Sie beabsichtigten aber, mir Böses anzutun. Und im Vers 3, und ich sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich führe gerade ein großes Werk aus und kann nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk ruhen, wenn ich es zurückließe und zu euch hinabkäme? Und ich sandte auf diese Weise viermal, und sie sandten auf diese Weise viermal zu mir. Ich aber erwiderte ihnen viermal auf dieselbe Weise. Kennen wir sowas heute? Viermal rufen und du kommst nicht, das ist doch unanständig, oder? Viermal einen bitten, komm, wir müssen reden, müssen Sachen klären. Wenn es nicht mit Hohn und Spott geht, wenn es nicht mit Gewalt geht, dann muss man es was machen mit List und Tücke. Irgendwie schafft das immer. Können wir auch so sehen, dass Satan uns besser kennt als wir uns selber? Was haben wir uns letzte Woche alles angetan? Haben wir letzte Woche was gegessen, was wir lieber nicht sollten? Habe ich letzte Woche einen Film angeschaut, den ich besser nicht anschaue, den habe ich die nächsten 30 Jahre im Kopf. Das Bild von dem Toten auf der Autobahn, 30 Jahre lang, wird so gesagt oder auch mehr, hast du das im Kopf? Für was? Blockiert wieder eine Seite da dran. Haben wir mit irgendwas Negativem uns beschäftigt, das ich besser nicht gemacht hätte? Habe ich etwas gesagt, was ich besser nicht gesagt hätte? Geht uns nicht heute genauso, dass wir wie oft gerufen werden und Versuchung erleiden und irgendwann gebe ich doch nach, um des Lebensfriedens willen, mache ich es dann doch. Was war wohl der Grund, dass Nehemia Feindes ihn zum Gespräch einluden? Dass sie ihn auf die Seite bringen. Verhindern das Werk, die Tore noch fertig einzuhängen. Und Nehemia erwiderte, er hat keine Zeit nicht. Er hat nicht sie beschimpft, nicht gelogen, sondern gesagt, ja, was Besseres zu tun, als diesen Blödsinn. Was bringt es immer vor Ausschüssen zu rechten? Was bringt es in der Familie zu diskutieren um Kaisers Bart? Stunden zusammenzusitzen und sich die Köpfe heiß zu reden, dass eine Türe zuhaut und davonläuft und sonstiges, wenn es nichts bringt. Und sagen, du, verzeih, dass ich was Verkehrtes gesagt habe und sag, komm, morgen geht's wieder besser. Ist oft so. Wenn ich narrisch bin, ist besser, du lass mich heute stehen und morgen geht's mir wieder gut und ach, ist es schon wieder. Das lernst du auf dem Bau. Nicht nachtragend zu sein. Weil es nützt sowieso nichts. Weil du brauchst die Arbeit, ob der jetzt komisch dir kam oder nicht. Morgen ist wieder alles anders. Ist es oft so? Es sind oft nur Kleinigkeiten. Ja, ich habe das verkehrt gesagt oder du hast es verkehrt verstanden. Nein, du bist doch schuld. Und schon, wumm. Für was? Wäre ein Gemeindeleben nicht besser, wenn man nicht um Kaisers Bart oft diskutieren müsste? Ich denke nur an Diskussionen über den Heiligen Geist momentan. Weißt du, was ich als erstes Leute frage? Ist das was Seligmachendes oder ist es nur eine Fachdiskussion, Fachsimpeln? Gerne. Diskutieren Fachsimpeln ist immer schön. Aber geht es um die Seligkeit oder nicht? Ein aktuelles Thema hier in unserer Region. Eine Gemeinde, bitte dafür beten, die sich verändern will, in Garmisch, kann ich ruhig sagen, Geschwister, als Gemeindeanliegen, kann man ruhig bringen. Eine Gemeinde, die im Auflösen sich befindet. Jetzt haben wir Hohenpeißenberg nicht mehr, jetzt haben wir Schliersee nicht mehr, jetzt haben wir Bad Tölz, die Glinde nicht mehr. Wessling haben wir nicht mehr. Und jetzt soll Garmisch auch noch gehen. Wie gut schlafen wir eigentlich? Kann es das sein? Also in der Region, 5 Gemeinden, und ich weiß, damals gab es noch Utting am Ammersee, vor meiner Zeit, und Starnberg gab es auch, Entschuldigung, habe ich vergessen, Starnberg gab es auch noch. Hallo? Statt 7 neuen Gemeinden sind wir dann bei 7 fallenden Gemeinden. Geschwister, und uns lässt das ganz cool, oder? Locker, kein Problem. Nehemia war bereit, aus der Deckung rauszugehen, aus einem sicheren Job, aus einem sicheren Leben, mit Essen und Auskommen, und war bereit, eine Aufgabe zu machen, die er nicht gekannt hatte, was alles auf ihn zukommt. Die nicht wusste, wie sie ausgeht, ob er stirbt oder nicht. Hätte nicht gefehlt, viel gefehlt, und er wäre gestorben. Hätte nicht viel gebraucht. Er war bereit, seine Zeit, sein Vermögen, sein Wissen, sein Können für den Herrn einzusetzen. Sind wir heute bereit? Wenn wir 2.000 Euro plus auf dem Konto haben, ihr könnt es mich ruhig rausschicken, aber ich sag's euch, Geschwister, wenn ich 2.000 Euro plus auf dem Konto habe, bin ich bereit, 1.000 Euro von Herrn zu geben, ja oder nein? Wisst ihr, wie froh ich bin, dass mal der Rost kommt und die Motten und alle Vermögen, was ich mal habe, mal weg ist? Ich wirtschafte auch gern, ich kaufe und verkaufe. Aber das Wissen, dass egal, ob du eine Luxusvilla hast oder eine Kammer unterm Dach, es läuft alles mal weg. Ich habe noch keinen Leichenwagen mit Hänger gesehen. Diese Begegnung Nehemia zeigt uns, wie damals wie heute, wie Satan vorgeht. Mein Vater hat mir mal Folgendes gesagt, Gerhard, pass auf, ob mit Armut oder Reichtum, mit beidem kannst du den Glauben verlieren. Er lebt heute nicht mehr, aber das habe ich mir gemerkt. Er hat gesagt, Gerhard, ob ich damals eine Phase 96, 97 hatte, mit Armut, mit Stress, mit Niedergang, kannst du genauso verlieren, als wenn du viele Häuser und Grundstücke, Aktien und sonst irgendwas besitzt. Ist es so? Und wenn sie nicht geschafft haben, den Nehemia auf die Seite zu bringen, dann schaffen sie im Vers 5, was macht man dann? Geht es so weit, dass man sogar lügt? Kapitel 6, Abvers 5. Da sandte Sanballat zum 5. Mal auf diese Weise seinen Diener zu mir. Der hatte einen offenen Brief in seiner Hand. Es geht immer weiter. Einen offenen Brief in der Hand. In dem stand geschrieben, unter den Nationen verlautet. Und Geshem sagt es auch in zweiter Zeuge. Du und die Juden, ihr beabsichtigt euch zu empören. Darum baut du die Mauer auf und du willst nach diesem Gerücht ihr König werden. Sogar Propheten sollst du eingesetzt haben, damit sie in Jerusalem über dich ausrufen, er ist König in Juda. Nun solche Gerüchte werden dem König zu Ohren kommen. So mach dich nun auf, dass wir miteinander beraten. Da sandte ich zu ihm und ließ ihm sagen, es ist nichts geschehen von diesen Dingen, die du da behauptest, sondern aus deinem Herzen hast du sie frei erfunden. Was war das? Eine bewusste, klare Lüge. Kann einer sagen, der Schnee ist schwarz? Man kann ja behaupten, du bist fremdgegangen, du hast geklaut, hast jemand umgebracht. Kann man doch behaupten. Und sei der Herr denen gnädig, die alle ihre Ämter, es gibt wieder einen neuen Fall, niederlegen, wenn Satan beim Manne nicht mehr weiter weiß. Schickt er dem Manne, Punkt, 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 eine Frau. Geschwister, schade für Pippin, selbst Hohenberger, selbst der Musiker aus Südafrika, Brenn, Neumann und so weiter und so weiter. Unser Vereinigungsvorsteher vor 30 Jahren, ältere Geschwister wissen es noch. Es ist keiner gefeit davon, niemand. Und wir können nur beten für Verantwortliche in der Gemeinde, dass sie nicht fallen. Und ob so ist, wie sie versuchen, mit Hohn und Spott, mit komm doch, wir wollen schön essen und wir reden miteinander und irgendwie und dann auf einmal. Oder hier, dass sie eine Lüge auftischen, du willst der König werden. Es reizt doch, oder, wenn einer einen anlügt. Wenn einer sagt, du bist doch verkehrt und du hast Geld geklaut und du hast einen Fehler gemacht, dann will man sie doch rechtfertigen können. Wenn wir anderen sagen, hallo, was soll denn das? Was sagt er denn in mir? Im Vers 9. Denn sie alle wollten uns in Furcht versetzen, indem sie sich indem sie die Hände werden von dem Werk ablassen und es wird nicht ausgeführt werden. Und nun stärke meine Hände. Er ging zum Herrn und hat ihm gesagt, es stimmt alles nicht. Oft ist es wichtig, auch mal alle Dinge gerade sein zu lassen. Es gibt auch hier in der Gemeinde Themen, ich denke nur unsere Schwierigkeiten der vergangenen Monate mit dem Laden in Stammberg. Eine Erfahrung fürs Leben. Und was ist momentan? Wie schön ist es wieder, dass der Laden in Stammberg in adventistischen Hände bleibt. Wie schön, dass wir miteinander vorangehen dürfen, dass es wieder weiterhin einen zweiten Bibelkreis gibt, dass Bibelstunden dort stattfinden können und dass der Herr es geführt hat, dass etwas, was sehr negativ aussah, positiv wurde. Dem Herrn sei Dank. Leben mit Gott. Und sowas war hier, dass wir erkennen können, dass Gott dahinter steht. Üble Nachrede. Das erste war Einladung zum Dialog, zum Gespräch, das zweite üble Nachrede und das dritte Bestechung und Betrug. Ab Vers 10. Und ich kam in das Haus Schemajas, des Sohnes Delaias, des Sohnes Metarbeles, der sich eingeschlossen hatte, der sagte, wir wollen uns im Haus Gottes treffen, im Inneren des Tempelraumes und die Türen des Tempelraumes verschließen, denn sie wollen kommen, um dich umzubringen. Und zwar kommen sie in der Nacht, um dich umzubringen. Ich aber sagte, ein Mann wie ich sollte davonlaufen? Und wer von meinesgleichen kommt in den Tempel hineingehen und am Leben bleiben? Ich gehe nicht mit hinein. Und ich merkte, nein, nicht Gott hatte ihn gesandt, sondern er redete die Prophezeiungen über mich, weil Tobias und Sambalat ihn gedrungen hatten. Dazu war er gedrungen worden, dass ich aus Furcht zu handeln und mich versündigen sollte. So hätten sie einen Anlass zur üblen Nachrede gehabt, damit man mich schmähen könnte. Was ist denn das? Jetzt haben sie ihn, einen gefunden, der auch noch lügt, ein Mann Gottes, der ihnen dann noch sagt, er soll in den Tempel kommen und sich da Schutz suchen. Und dem Herrn sei Dank, dass Nehemia es nicht gemacht hat, sondern gemerkt hat, dass nicht Gott gesprochen hat, sondern wer? Satan. Dass seine Gegenspieler versucht haben, in eine Falle zu locken, um einen Grund zu finden, ihn zu Fall zu bringen. Kennen wir das heute auch? Nicht nur in schlechten Filmen. Um jemanden zu schicken, mit Geld zu ködern, mit Ehre hinaufzustolpern. Kennen wir sowas im Beruf, hinaufstolpern, dass er weg ist? Wegloben. Ja, wunderbar. Solche Dinge, kennen wir das? Um was dann zu finden? Einen Anlass zu finden, ihn zu Fall zu bringen. Wenn er eine Sünde macht, die sagen, schau, ich habe ein Foto von dir. Gibst du mir das Geld? Oder sagst du, ja, als Politiker, ansonsten werde ich es in die Öffentlichkeit bringen. Und er fällt um. Ich will doch nicht, dass ich in Misskritik komme. Ich stehe doch so inmitten des Lebens, auf guter Spur. Jetzt hat er was gefunden in meiner Vergangenheit, wo es so schlecht ist. Hurra! Und nutzt es aus, um den anderen Fall zu bringen. Aber gedenke es, mein Gott, denn Tobias und Sanballat nach diesen ihren Taten und auch der Propheten Nodaja und dem Rest der Propheten, die mich in Furcht versetzen wollten. Und die Mauer wurde am 25. Monat Eloah in 57 Tagen fertiggestellt. Und es geschah, als alle unsere Feinde es hörten, da fürchteten sich alle Nationen, die rings um uns her waren, und unsere Feinde sanken sehr in ihren Augen. Und sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott aus geschehen war. Bestechung und Betrug. Wenn sie es geschafft haben mit Dialog, wenn sie es geschafft haben, üble Nachrede, dann haben sie Leute bestochen. Kennen wir noch so ein Beispiel? Wer musste sterben, weil Isabel über die Obersten der Gemeinde, die Vorsteher und die Angesehenen, Briefe geschickt haben, üble Nachrede gefunden hatten gegen Nabots Weinberg? Kennen wir es noch? Nabot musste sterben, weil Isabel die eigenen Leute, die eigenen Geschwister, die eigenen, wo am meisten es weh tut, wenn die Familie einem an den Kahn fährt, wenn in der Gemeinde einer verleugnet wird, das tut schon richtig weh. Wenn man nicht mehr predigen darf, weil man angezündet wird. Wenn man aus der Gemeinde in der Gemeindezucht gestellt wird, mal zu Recht, mal nicht. Aber Geschwister, es ist schon hart. Schon hart. Und was war mit Nabot? Seine eigenen Brüder haben ihn nicht gefragt, ob das stimmt, was die Isabel sagt, sondern was hat er gemacht? Die haben lieber die Schreiben weitergeschickt und nicht mit ihm gesprochen. Und er ist was? Gesteinigt worden. Er starb. War eine Lüge. Und was wäre hier gewesen? Wenn er mir den kleinen Finger den Gegenspielern gegeben hätte, egal ob üble Nachrede oder hier bei Bestechung Betrug, dann wäre er weg gewesen. Wehret den Anfängen. Das vierte war Verdrehung und Fehlinformation ab Vers 17 bis 19. In derselben Tagen ließen auch einige der Edlen von Juda viele Briefe an Tobias abgehen und solche von Tobias kamen an sie. Denn es gab viele in Juda, die sich ihm mit einem Eid verbunden hatten. War es erlaubt, den Eid zu sprechen? Ja, ja oder nein, nein. Und das haben sie trotzdem gemacht. Denn er war ein Schwiegersohn Shemaias, des Sohnes Arachs. Und sein Sohn Jonan hatte die Tochter Meschulams, des Sohnes Berchias, zur Frau genommen. Auch sprachen sie von mir, von seinen guten Taten, und hinterbrachten ihm meine Worte. Und Tobias sandte Briefe, um mich in Furcht zu versetzen. Verdrehung und Fehlinformation. Leute benutzen, um zu lügen. Leute benutzen, um verkehrte Briefe zu schreiben. Damals war es nötig, 2 oder 3 Zeugen zu haben. Haben wir erlebt bei Nabots Weinberg. 2 oder 3 Zeugen des Bösen ist aufgestanden und haben gesagt, ja, sie bezeugen es, dass er das gemacht hat. Und damit musste er was? Sterben. Und dasselbe haben sie versucht, auch bei Nehemia. Sie wollten was? Den Nehemia sterben und dann wäre das ganze Werk. Ist heute nicht so, dass wir auch beten für unsere Gemeindeleiter, Dienststellen, Generalpräsident Ted Wilson, dass Satan nicht schafft, ihn auf die Seite zu bringen, durch Lug und Betrug, Verleumdung und sonstiges. Dass Satan nicht schafft, dass er einen Fehler macht mit Frau oder dergleichen. Denn diese Mittel, die sie die Gegenspieler versucht haben, sind heute noch die gleichen. Lügen in die Welt zu setzen, Verdrehung und Fehlinformation als vierter Punkt. Und was war das Ende noch? Es gibt noch einen letzten Punkt. Falsche Bündnisse. Nehemia Kapitel 13. Und lest es euch komplett. Aber ab Vers 4. Vor dem aber hatte die Priester, der über die Zellen des Hauses unseres Gottes gesetzt war, ein Verwandter des Tobias, diesem eine große Zelle hergerichtet. Also wer hat das gemacht? Eine Putzfrau? Eine Magd? Der selber das Ganze miterlebt hat, hat es gemacht. Ein Priester hat dem Gegenspieler, einen Verwandten, was gemacht? Ein Zimmer zurecht gemacht. Aber irgendein Zimmer, sondern welches? Im Hause Gottes eine, aber eine Großzelle hergerichtet. Vor dem hatte man dort die Speisopfer gelagert. Den Weihrauch und die Geräte und den Zehnten vom Getreide, Most und Öl. Genauso das, ein wichtiges Zimmer. Davon haben wir welche gelebt. Wir hätten davon leben müssen, von denen, was da eingelagert worden ist. Die Leviten. Und wenn sie das nicht mehr hatten, was mussten sie machen? Wir können es lesen. Die Anteile im Vers 5 am Ende für die Leviten und die Sänger und die Torhüter und die Hebopfer der Priester. Bei all dem war ich aber nicht in Jerusalem gewesen, denn im 32. Jahr Artasastas des Königs von Babel war ich zum König gekommen und hatte mir erst nach Verlauf einer längeren Zeit vom König Urlaub erbeten. Also was sagt uns das? Er hat die Arbeit fertig gemacht und ging dann zurück zu seiner Aufgabe. Er hat sie nicht als König ausrufen lassen. Er hat nicht sich geeilt, ach du bist so gut und so groß und du kannst alles. Nein, er hat den Auftrag ausgeführt und ging zurück zu seiner Aufgabe wieder. Des Königs von Babel war ich zum König gekommen und hatte mir erst nach Verlauf einer längeren Zeit vom König Urlaub erbeten. Als ich nun nach Jerusalem kam, bemerkte ich das Unrecht, das Elischub zugunsten von Tobia getan hatte, als er ihm eine Zelle in den Höfen des Hauses Gottes hergerichtet hatte. Das missfiel mir sehr. Und ich warf alle Hausgeräte Tobias aus der Zelle hinaus. Dann befahl ich, dass man die Zellen reinigen sollte, und ich brachte die Geräte des Hauses Gottes, das Speisopfer und den Weihrauch wieder hinein. Und ich erkannte, dass die Anteile für die Leviten nicht gegeben worden waren, sodass die Leviten und die Sänger, die den Dienst taten, davongelaufen waren, jeder auf sein Feld. Also durch etwas kam eine ganze Litanei ins Rollen. Dadurch, dass der Priester den Verwandten von Tobias da hineingesetzt hat, kam es zu einer Kettenreaktion, dass die Leviten, Sänger und alle nichts mehr zu essen hatten. Was war die Folge davon? Sie gingen davon und haben selber ihr Essen wieder angebaut. Und somit kam der Glauben zum Erliegen. Satans Spiel. Also was versucht er? Durch Einzelne, durch die Mehrheit, durch egal welche Form, die Gemeinde zum Fall zu bringen. Und wenn er es nicht linksrum schafft, über Dialog, Nachrede, Bestechung sogar, Betrug, Verdrehung, Fehlinformation, Lügen. Na, was macht man dann? Ökumene. Falsche Bündnisse. Ja, Bruder, das darfst du nicht zu eng sehen. Wohlfühl-Churches, High-Life-Musik, so schwingend, so. Ja, ist doch so. Schaut euch die Bilder an. Das kommt doch nicht von mir, Mensch. Aber was ist es dann? Stimmungen machen. Der Mensch ist ein stimmungsbezogener Mensch. Bis man sogar hört, dass Musik nicht stimmungslagend oder instrumierend ist. Musik ist eine Stimmungsmusik. Wer Weihnachten ohne der Musik Weihnachten? Wer manche klassische Musik, die einem so richtig aufwühlt, nicht auch ohne die Musik etwas? Musik ist nicht neutral. Und genauso ist das. Damals, obwohl sie die Erfahrung gemacht haben, die Mauer zu bauen, obwohl sie alles live miterlebt haben, sind sie alle wieder eingeschlafen, sind die Priester, die Leviten davon, haben ihre Arbeit gemacht, weil jeder hat Hunger, ganz normal. Und alles wieder so Eintopf geworden, was sie nicht gemerkt haben. Man darf nichts mehr gegen die große Kirche sagen, man darf nur positive Predigten bringen, man darf nur kurze Predigten bringen, man darf nur alles high life sehen und die Musik muss schöne Stimmung sein, man muss so beschwingt von der Gemeinde gehen, so wohlfühlen. Ja, lebt es doch mal selber. Ist doch nicht schlecht, Stimmung ist gut. War das nicht genauso da? Und dann kam der Tobias, hat was gemacht, kam der Nehemia und hat was gemacht? Diesen Freund von Tobias hinausgesetzt. Und was war dann? Gedenke im Vers 14, meiner mein Gott, und lösche meine guten Taten nicht aus, die ich im Haus meines Gottes und an diesem Aufgabe erwiesen habe. Dass der Herr es führt und nicht anderen. Und es ging sogar so weit, im Vers 17, 18, da zog ich die Edlen von Juda zur Rechenschaft und sagte zu ihnen, was ist das für eine schlimme Sache, die ihr da tut, dass ihr den Sabbattag entheiligt? Haben eure Väter nicht ebenso gehandelt, sodass mein Gott all dies Unheil über uns und über diese Stadt brachte? Und ihr steigert die Zornglut über Israel, indem ihr den Sabbat entheiligt. Bewusst werden, was wir tun. Ich sage nicht, dass wir nicht helfen sollen. Aber der eine Problem hat beim Essen, der andere mit dem Geld oder ich mit meinem Freitagabend, der könnte auch für mich beten, Geschwister. Und gestern bin ich Gott dankbar, dass es rechtzeitig war. Und die Ellie erinnert mich immer, das ist schön. Und doch, weil auch wir brauchen es. Und hier vorne steht kein Heiliger nicht, sondern ich bin ein Sünder, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und Geschwister, wenn wir nicht füreinander einstehen, in all unseren Gemeinden, wo wir uns aufhalten, wir sind das Volk. Wir sind die Gemeinde. Wie soll eine Gemeinde wachsen, bestehen bleiben und nicht sterben? Wisst ihr noch, wo in Wolfertshausen 10, 12 Geschwister die am Sabbat getroffen haben? Nicht allzu lang zurückzugehen, jetzt sind wir 40 oder was immer. Geschwister, es liegt an uns, an jedem Einzelnen, ob sich was ändert oder nicht. Sind wir bereit, von unseren 2.000 Euro plus auf dem Konto 1.000 Euro für die Mission, für Bücherkauf, für Missionsarbeit einzusetzen? Da gibt es nur Ja oder Nein. Sind wir bereit, unsere Zeit einzusetzen? Und Geschwister, ihr kennt die Gemeinde Sendling. Da gibt es eine Schwester, die ich als Beispiel nennen will, weil es weiter weg ist als hier. Eine Schwester Schwarzenböck. Die sieht fast nichts mehr, die ist immer gut auf Fuß. Sie muss geführt werden. Aber wisst ihr, was die Schwester macht? Sie ist die betende Seele der Gemeinde Sendling. Für jedes Kind in der Schule betet sie. Für jedes Gemeindeglied hat sie eine Liste, wo sie betet. Für die Aufgaben und Sonstiges. Und die Gemeinde Sendling hat im August schon mal geschlossen gehabt. So wenig Glieder waren da. Und auch bis 8 oder 10. Und jetzt ist der Bumperl voll. Beten wir dafür? Was interessiert dieser Alltag? Was hat denn mir interessiert, was all die anderen gebracht haben? Was für Hohn und Spott und Möglichkeiten, Geld und was einmal alles ist. Er war bereit, seinen Dienst zu tun, weil jemand angeklopft hat, komm, hilf uns. Er war nicht der Baumeister, er war nicht derjenige, der Professor, Doktor, irgendwas war. Sondern er war ein ganz normaler Mensch, hat den König gearbeitet, war bereit, den Dienst zu tun, weil er gerufen worden ist. Und wie oft muss Jesus noch an uns anklopfen und sagen, hilf. Wie oft muss ich jetzt noch an uns anklopfen und sagen, tu deinen Dienst. Und wir finden Ausrede wie Katzen, wie Mausenloch heißt es. Wann werden wir bereit, unseren Dienst zu vollziehen? Warum zögern? Gläubige Leiter dürfen sich niemals vom Mauerbau abhalten lassen. Auch nicht durch Spott, Sticheleien, böse Gerüchte, Drohungen, geistliche Verführung oder falsche Berichte. Ihre Augen müssen immer am Ball bleiben. Sie müssen offensiv spielen, niemals defensiv, wer Fußball mag. Wahre Leiter bewähren sich gerade im Widerstand und Entmutigung. Wir dürfen nicht in Verbitterung, Selbstmitleid oder Selbstrechtfertigung verfallen. Gottes Werk wird immer auf die Opposition von Freund und Feinden treffen. Doch wenn wir die Schrift kennen, werden wir stets wachsam sein. Im Gebet sollen wir uns in jeder Gefahr ganz auf Gottes Kraft verlassen. Selbst wenn wir im Angesicht des Todes stehen. Nie sollten wir Kompromisse eingehen. Wir brauchen Mut und Standhaftigkeit. Etwas, was ich euch letztes Mal schon gesagt habe. Für eine Sache zu sterben, ist kein Versagen. Aber eine gottgegebene Aufgabe halbfertig liegen zu lassen, ist es schon. Wenn du selbst für eine Sache sterben müsstest, ist es kein Versagen. Aber eine gottgegebene Aufgabe nicht auszuführen, ist Sünde. Und wir wissen nicht, was dann ist. Wie oft wissen wir Beispiele, die aus dem Glauben weggegangen sind und sind gerade das 180-prozentige Gegenteil und lassen es richtig raus. Kennen wir Beispiele? Oft ist Sieg und Niederlage so nah beieinander. Lasst uns füreinander einstehen. Lasst uns füreinander beten. Lasst uns doch ausrichten in die richtige Richtung. Wir dürfen keine Kompromisse mit anderen machen. Und wer es nicht glaubt, hört sich eine Predigt an von einem Olaf Latzel, Latzel, im Januar, Februar diesen Jahres. Effikaler Prediger in, noch nördlicher von euch, in Bremen. Latzel, Internet, Safari reingehen, gib Olaf Latzel ein, schreibt euch das auf. Und hört eine Predigt, einen effikalen Prediger an. Es kann nicht sein, dass Buddhismus und Kirche und Moslem, er liebt alle Menschen, sagt er. Aber die Religionen sind so konträr. Es geht Ökumene nicht. Ein evangelikaler Prediger, der selbst aus Fernsehen gezogen worden ist für seine Aussagen, der musste vom Fernsehen anstehen und haben sie ihn, wollten es niedermachen. Und durch des Herrn Gnade konnte er vom Fernsehen sogar selbst da widerstehen. Kein Adventist, evangelikaler Prediger, aber klare Botschaft, Geschwister. Keine Kompromisse mit Andersgläubigen. Gott liebt alle Menschen, alle gleich. Aber im Glauben, Ökumene ist ein totales No-Go. Bringt evangelikaler Prediger. Aber so deutlich, man sagt, da könnten wir uns eine Scheibe davon abschneiden. Latzel, Latzel. Gibt es das an dem Computer? Und hört euch die Predigt an vom Januar, Februar diesen Jahres. Dann wissen wir, sind wir der Schwanz oder der Kopf der Gemeinde, des Lebens. Und es liegt auch an uns, dass sich was verändert, nicht am Herrn. Dass der Herr nicht wiederkam, liegt nicht an ihm. Er weiß wohl, wann der Tag sein wird, der Vater alleine. Aber es liegt an der Menschheit, dass der nicht 1888, nicht 1900 oder wann immer wiederkam. Es liegt an dir und an mir. Und wenn wir nicht bereit sind, was zu verändern, und ich denke nur eins, auch ein Gebetsanliegen, ab nächstes Jahr in Bad Tölz jeden zweiten Sabbat einen Gottesdienst zu haben. Zwei von hier sind bereit dazu. Und weitere auch. Jeden ersten Sabbat in Stamberg, jeden zweiten Sabbat in Bad Tölz bin ich bereit, aus meinem Sessel aufzustehen und voranzugehen. Oder klebe ich so fest, dass ich Besseres weiß. Und wenn ich nicht mehr gehen kann, bin ich eine Schwester X, die wenigstens die gebetende Seele der Gemeinde ist, Schwester. Wenn wir nicht Nehemia werden, nicht bereit sind, voranzugehen, sei uns der Herr gnädig, wenn es andere unsere Aufgabe machen. Kennen wir die Geschichte von Schwester Weid? Zwei Männer, berichte mich, wenn ich was Verkehrtes sage, zwei Männer hätten die Aufgabe machen sollen und waren nicht bereit, aus menschlichen Zügen, kann man alles verstehen. Hat Gott wen erwählt? Eine schwache, kranke, junge Frau, die nicht studiert war, die nicht Professor Doktor der Theologie war, sondern was war sie? Sie war bereit, demütig den Auftrag anzunehmen. Und wenn wir nicht unsere Aufgabe annehmen, müssen wir uns nicht wundern, wenn der Herr draußen ein Volk vorbereitet, was größer ist, als was mal die Gemeinde verlassen wird. In seiner Zeit wird die Gemeinde gesichtet und wird ein großer Teil die Gemeinde verlassen. Ein großer Teil heißt mehr als 50%. Und der Herr bereitet jetzt schon draußen einen noch größeren Teil, der dann hereinkommen wird. Auf welche Seite willst du und ich stehen?
sie die Gemeinde verlassen, weil es gibt tausend einen Grund, richtig oder nicht richtig. Oder die stehen und den Dienst tun, auch wenn vieles sehr geschmackig ist, auch wenn vieles nicht so richtig ist, auch wenn vieles nicht so schön ist. Wollen wir gemeinsam vorangehen? Wollen wir gemeinsam zur Aufgabe gehen für die nächsten Monate, Wochen und Tage? Dann sei bei dir intern bewusst, dir heute eine Entscheidung zu treffen und sagen, Herr, hier bin ich. Ich bin bereit, meine Aufgabe wahrzunehmen, bereit, meine Aufgabe zu machen, auch wenn es nicht leicht fällt, auch wenn es nicht schön ist. Aber kneifen wollen wir nicht. Lasst uns bewusst die Entscheidung treffen für den Herrn. Gott mit uns. Amen.